Konsequenzen zu Beginn des Big TypeScripts. Ich habe gesagt, dass sich das jetzt erklären muss angesichts dessen, dass er neue Antwort auf die Frage braucht, was sind Sätze? Und seine neue Antwort auf die Frage, was sind Sätze, besteht darin, dass er sagt, Sätze sind etwas, was verstanden und gebraucht wird. Sätze sind nicht eben kleine elementare Sprachausdrücke, die die Welt in den Grundstrukturen beschreiben. Sätze sind ein X, ein Etwas, das zwei Charakteristika hat, verstehbar zu sein und verwendbar zu sein. Das ist das, was Sätze ausmacht. Und das heißt jetzt, dass er zwei Faktoren reinnimmt in seine Philosophie, die im Tractatus keine Rolle gespielt haben und die mehr oder weniger alles auf die entscheidende Art und Weise durchziehen, das meiste auf entscheidende Art und Weise durchziehen, was er bis zu den philosophischen Untersuchungen sozusagen diskutiert. Das eine ist das Verstehen. Ich erkläre jetzt Sätze als etwas, was verständlich ist, und dann muss ich natürlich auch etwas darüber sagen, was Verstehen ist. Und zweitens, Verstehen ist, das kann man jetzt hier vielleicht so sagen, in dem Moment, in dem er das Verstehen, die Verständlichkeit heranzieht als einen Erklärungsfaktor für Sätze, nach dem Traktat kommt er in eine ganz bestimmte Gasse, und zwar in die folgende. Die Verstehen im Traktat gibt es auch schon. Sätze sind verständlich. Sätze sind auch im Traktat verständlich. Einen Satz verstehen heißt, zu wissen, was der Fall ist, wenn er wahr ist und wenn er falsch ist. Das ist die Definition im Traktat. Das heißt, die Verständlichkeit im Traktat ist hingerichtet auf den Zustand der Welt, auf den Zustand der Welt, der durch den Satz dargestellt wird und auch durch den Gegenzustand. Das ist eine eigene raffinierte Geschichte, die mit Negation zu tun hat, warum er sagt, wissen, was der Fall ist und was nicht der Fall ist. Aber es ist so vielleicht an dieser Stelle sozusagen noch zur Erläuterung zu sagen, im Traktat ist der wichtige Unterschied der, dass man sagt, man kann einen Satz verstehen, ohne dass man weiß, ob er wahr oder falsch ist. Sätze sind wahr oder falsch, wenn sie die Wirklichkeit abbilden oder nicht abbilden. Um einen Satz zu verstehen, muss man nicht wissen, ob der Satz wahr ist oder ob er falsch ist. Das ist quasi also diese Fixierung in der Welt. Um einen Satz zu verstehen, muss man nur wissen, was der Fall wäre, wenn er wahr ist und was der Fall wäre, wenn er falsch ist. Das heißt, man muss diese Strukturvorgabe identifizieren können, die der Satz für die Welt bedeutet. Also um zu verstehen, was der Satz die Kreuzung steht auf Rot, das Licht, Ampel, die Verkehrsampel steht auf Rot. Um zu verstehen, was dieser Satz bedeutet, muss ich nicht wissen, ob sie wirklich auf Rot steht, sondern ich muss wissen, unter welchen Umständen es wahr ist, dass das auf Rot steht und unter welchen Umständen die Ampel nicht auf Rot steht. Warum ich das jetzt hier sage, ist, dass im Traktat an dieser Stelle zwar auf eine Art und Weise, weil beim Verstehen geht es gar nicht anders, auf eine Art und Weise kommen da Personen auch mit vor. Verstehen ist ein Terminus, der bezieht sich nicht auf Primzahlen und der bezieht sich nicht auf Hurricanes oder sowas ähnliches, sondern Verstehen ist etwas, was wir Menschen zuschreiben, Personen zuschreiben. Im Grenzfall in der Artificial Intelligence-Debatte geht es natürlich auch anders, aber im Prinzip sind es Personen, Verstehen sind sogenannte propositionale Einstellungen, Einstellungen, die Personen zu Sätzen, die etwas abbilden, haben. Das ist auch im Traktat der Fall, aber es ist eine unglaublich verkümmerter Aspekt des Verstehens. Er muss diese Art von ich verstehe einen Satz, wenn er mit dem Verstehen überhaupt operiert, verbinden mit ich eben. Aber da er im Traktat diese ganzen anderen eben besprochenen Voraussetzungen über die Struktur der Logik und der Welt macht und noch dazu sozusagen sehr explizite Aussagen darüber trifft, dass das Subjekt nicht ein Teil der Welt ist, sondern selbst ein metaphysisches Konstrukt, verwendet er da zwar Ich und Personen, aber das spielt keine große Rolle. Das alles ist jetzt gesagt als Vorspann dazu, dass er sagt, dass ich jetzt sagen würde, in dem Moment, in dem man nach dem Traktat das Verstehen als ein Charakteristikum für Sätze, das, was Sätze ausmacht, so deutlich in den Vordergrund stellt, kommt er in die Gasse von Subjektivität, von Personen, die Einstellungen zu Sätzen haben, kommt er in die Gasse, die wir ja hier in dieser Vorlesung die ganze Zeit schon besprochen haben. Verstehen geht nicht ohne Gefühlsmoment, sage ich mal so. Also alles das, was wir angesprochen haben von den also tentativen Überlegungen dazu, besteht das Verstehen jetzt im Gefühl des Verstehens oder besteht das Verstehen in einer anderen Form von inneren Vorgang. Das kommt alles rein in dem Moment, in dem man nach dem Traktat Verstehen als personenbezogene Tätigkeit zur Qualifikation von Sätzen vorschlägt. Das also das Verstehen und das Zweite, was im Traktat nicht vorkommt, in diesem Sinn auch nur ganz, ganz oberflächlich, ist das Gebrauchen. Sätze im Traktat sind eben Abbildungen der Wirklichkeit und nicht etwas, was man braucht. Dieses ganze, und da kommt wieder die Person mit rein, dieses ganze Motiv, dass Sätze Instrumente sind, dass man mit Sätzen etwas tun kann, dass man das Verstehen von Sätzen daran binden kann, dass man mit Sätzen etwas tut, das kommt auch erst nach dem Traktat rein. Und worauf ich Sie hinweisen möchte, ist eben, dass dieses Moment des Verstehens als eines inneren Vorgangs oder auch nicht und das Verstehen als und das das Satzgebrauchen als etwas, was für Sätze wesentlich ist, quasi Wittgensteins Antworten sind, Wittgensteins Ersatz für die frühere Konzeption eines Satzes. Und dann als letztes aus diesem Schaubild noch zu erläutern, da kommt etwas rein, was ebenfalls ganz neu ist im Vergleich zum Traktat und was von größter Wichtigkeit für alle seine weiteren Überlegungen und nicht nur die, sondern auch für die Philosophie des 20. und 21. Jahrhunderts ist, ist, dass wir, wenn wir von Verstehen von Sätzen reden, uns einlassen auf die Rede von Bedeutungen. Bedeutungen sind gibt es auch im Traktat, nicht? Die Bedeutung eines Satzes ist eben das, was der Fall ist, wenn es wahr oder falsch ist, aber noch rausgenommen aus dem personalen Verstehensprozess. Wenn wir jetzt einen erweiterten Verstehensbegriff haben, in dem die Personen mit eine Rolle spielen, in ihrem Verhältnis zu setzen, wenn es um Bedeutung geht, wo man also sagen kann, ein Satz bedeutet etwas abhängig davon, dass eine Person eine Einstellung zu dem Satz hat, dann kommt jetzt hier als entscheidendes neues Moment hinein, dass, was gesagt wird am Anfang vom dritten von dem dritten Unterkapitel, Bedeutungen sind korrelativ zu Erklärungen. Bedeutungen werden erklärt. Bedeutungen sind, ich sage es mal sozusagen plakativ, vorgreifend auf das, wo wir jetzt auch gerade sind und worauf ich dann kommen werde. Bedeutungen sind unter keinen Umständen sowas wie Träger, also Bedeutungen im Verhältnis zu Zeichen. Ich habe ein Zeichen und das Zeichen hat eine Bedeutung. Das Verhältnis von dem Zeichen zur Bedeutung ist unter keinen Umständen das zwischen einem Namen und einem Träger. Also der Name Urquelle, bezieht sich auf eine Quelle irgendwo. Das ist eine Form von Referenz, Sachbezug, wie immer. Wir verwenden Namen auf diese Art und Weise, dass wir so einen Bezug des Hinzeigens oder sowas haben. Wir haben eine starke Tendenz, auch Zeichen, ganz allgemeine Zeichen, nicht nur Namen, so zu behandeln, dass wir sagen, so ähnlich wie sich Urquelle ist halt gerade kein besonders guter Ausdruck, sagen wir Sony, nicht? Oder Sony ist auch, also die einfachste Form von Namen ist natürlich, was weiß ich, Glästil, nicht? Der Name Glästil bezieht sich auf den Träger des Namens Glästil. Und man kann sagen, sofern Glästil der Name ein Zeichen ist, ist das ein besonderer Fall von Zeichen, mit dem man so umgeht, dass man zur richtigen Verwendung des Zeichens an bestimmten Stellen hinzeigen kann und sagen kann, das ist der Träger des Namens. Also wenn ich jemanden frage, war der Glästil dort oder wo ist da der Glästil, dann kann ich hinzeigen, kann ich im Bild oder auch in der Wirklichkeit hinzeigen und sagen, da, ja, ja, der Glästil ist da, ich sehe es, ich kann diese Sache, ich kann sozusagen diese Relation aufstellen. Diese sehr bequeme und elementare Art und Weise, umzugehen mit dem Verhältnis, mit dem Gebrauch von Zeichen, mit dem Verständnis und Gebrauch von Zeichen, so könnte man es jetzt sagen, dass das so bequem und so elementar ist, ist eine große Täuschung und ist eine große Versuchung, denn sie führt uns dazu, dieses simple Schema als das maßgebliche Schema zu nehmen, wenn wir erklären sollen, wie man mit Bedeutungen umgeht. Wir glauben nämlich, dass man, wenn man jetzt nicht Glästil hat, sondern nehmen wir Urquelle oder mein Beispiel, das ich sozusagen vorbereitet habe, ist das Beispiel, ein Kopftuch zu tragen. Ja? Jemand trägt ein Kopftuch. Zum Beispiel, wir glauben, dass das Tragen eines Kopftuchs, also wir glauben das nicht, sondern das Tragen eines Kopftuchs als eines Zeichens löst natürlich aus diese Frage, was bedeutet das? Und löst das auf, es löst das aus in einem neuen Zusammenhang jetzt, nicht? Wenn wir nicht sagen, die Welt ist einfach die Ansammlung der Tatsachen, sondern die Welt ist gekennt, also die Welt enthält bedeutungsvolle Zeichen und bedeutungsvolle Zeichen werden damit richtig verarbeitet, dass man sozusagen sich darauf einlässt, dass Personen diese Zeichen verstehen und das Verstehen dieser Zeichen als eine Explikation ihrer Bedeutung, nämlich der Bedeutung von Zeichen durchführen. Wenn man jetzt sagt, und wie erklärt und wie kommt man jetzt ran an die Bedeutung dieser Zeichen? Und das können eben Sprachzeichen sein und andere Zeichen. Wie kommt man daran? Dann besteht die Gefahr, die Versuchung darin zu sagen, naja, an die Bedeutung von solchen Zeichen kommt man so ran, wie man an den Klästil rankommt, wenn man den Namen Klästil gehört hat. Nämlich, naja, irgendwas gibt's ja, was die sich denkt, wenn sie ein Kopftuch trägt. Und das kann man fixieren. Und das ist dann die Bedeutung des Zeichens. Ne? Das ist sozusagen sehr tief in uns verwurzelte Gedankenautomatik. Das muss was das muss was heißen und was es heißt, das kann man nennen. Die Bedeutung davon, das Kopftuch zu tragen, ist eben meinetwegen, können sich denken, was das ist. Man hört vieles davon, was die Bedeutung davon ist. Und ich wähle das Beispiel insofern gezielt, um darauf aufmerksam zu machen, dass diese semantischen Überlegungen, die wir hier anführen, die sozusagen so ein bisschen versponnen zu sein scheinen, von höchster, auch sozusagen politischer Wichtigkeit sind. Denn was sozusagen die Pointe dieses Satzes Bedeutungen werden erklärt ist, das habe ich jetzt noch nicht gesagt, das kommt jetzt hier als große Fanfare sozusagen, an Bedeutungen kommt man nur heran in Erklärungsprozessen. Und Erklärungsprozesse sind Prozesse zwischen mindestens zwei Sprechenden. Zu einer Erklärung brauche ich jemanden, der fragt und jemanden, der antwortet.
Ich glaube, ich muss mal anders lesen, also schon so wie Sie erklären, aber irgendwie anders. Ich sehe da sehr viel Metaphysik dahinter. Ja. Die Sprache ist sehr leer, also ich versuche das auszuklammern und indirekt, es ist eine Form der indirekten Mitteilung für mich. Und ich glaube, den Schritt, den Wittgenstein für mich macht, ist der Schritt von der Zentralisierung und Monopolisierung der Logik hin zur Erkenntnis, von dem, was Schiller einmal geschrieben hat, nämlich, was nicht logisch ist, ist psychologisch. Und die Einbindung des zweiten Subjekts im Prozess von Erklärung und von Verstehen, von Nachfragen, von Strukturen in der Sprache, ist ein Versuch der Annäherung an die Psychologie. So sehe ich das.
Das ist sehr irreführend, wenn Sie Psychologie in einem standardisierten Sinn nehmen. Ich würde mit dem ersten Schritt mitgehen, würde sagen, tatsächlich weg von dieser Art der Logik der allgemeinen Satzform und hin in einen Bereich, in dem nun zugestanden wird, dass es Einstellungen von Personen gibt, dass es also Weisen gibt, wie wir mit Sätzen umgehen können, und dass diese Weisen, wie wir mit Sätzen umgehen können, gemeinschaftliche Charaktere haben. Also es gibt Gemeinschaftlichkeit gibt es nicht im Traktat. Das gibt es erst an dieser Stelle, an der er diese Frage-Antwort-Spiele einführt. Da würde ich auch mitgehen. Es ist aber sehr gefährlich, die Sache so zu beschreiben, dass man sagt, es geht von der Logik in die Psychologie. Und zwar es ist aus mindestens zwei Gründen sehr gefährlich. Mindestens zwei, wahrscheinlich eine ganze Reihe von anderen auch. Erstens gibt es beim Wittgenstein durchaus das Anerkennen davon, dass es Psychologie gibt als eine Wissenschaft. Und das wird bei ihm immer damit gleich beantwortet, und das interessiert uns nicht. Psychologie ist wäre zum Beispiel damit beschäftigt, dass man sagt, ich führe bestimmten Versuchspersonen Bilder von Frauen mit Kopftuch vor und dann messe ich den Schweißfaktor. Ja? Oder Lügendetektoren und solche Geschichten. Nicht? Ich meine, das ist jetzt die empirische Psychologie, gibt andere Psychologien auch, aber ich kann quasi mit Hilfe bestimmter Messmethoden Korrelationen herstellen zwischen bedeutungshaften Konstrukten und subjektiven Reaktionen. Und das kann ich dann statistisch machen, wie immer. Das ist ein klarer Fall von, da kann ich überrascht werden. Das weiß ich nicht. Ich kenne den Ausschlag nicht. Ja? Ich muss den Ausschlag ablesen und dann kann ich Theorien machen. Das ist eine Psychologie, die ich nicht leugnen würde, aber von der sagen würde, das ist weit weg, das interessiert uns nicht. Ja? Also diese Psychologie kann es nicht sein. Zweitens, also Ihr Hinweis ist mir sehr willkommen, weil ich damit ein bisschen schärfen kann, worum es geht. Zweitens, nicht diese Art von Psychologie, sondern eine in der Philosophie näher liegende Tradition des Redens über Subjekt. Und Reden über Subjekt könnte man eben auch, und über Bewusstsein, ja, über Vorstellungsbewusstseinsinhalte. Das ist ja in der Philosophie praktiziert worden, lange bevor es die Psychologie gegeben hat. Man hat sich angewöhnt, also spätestens seit Descartes in der neuzeitlichen Tradition, zu sagen, was macht Menschen aus? Menschen sind Wesen mit Bewusstsein. Was macht das Bewusstsein aus? Das sind innere Zustände. Man hat Vorstellungen. Vorstellungen beziehen sich, sind Fantasievorstellungen, können Begriffe sein, was immer, beziehen sich auf die Welt. Also dieses ganze Konvolut von Überlegungen. Und in diesem Zusammenhang hat man gesagt, das ist nicht nur Descartes, das ist noch weiter vorne, das ist bis zu Aristoteles geht das zurück. Was ist die Bedeutung eines Zeichens? Ich habe etwas Verständliches, ich habe etwas, was heißt, dass hier zum Beispiel, das hat so eine Bedeutung von, da ist was Trinkbares drinnen, nicht? Könnte man sagen, oder das hat, das könnte natürlich auch Salzsäure sein und so, nicht? Aber in diesem Zusammenhang hat das, ist das was Bedeutungshaftes auf eine andere Art und Weise wie irgendwas anderes. Und worin besteht jetzt die Bedeutung eines Zeichens? Aristoteles schon in der inneren Vorstellung. Das, was in deiner Seele, Aristoteles spricht da eben tatsächlich von Seele, was in deiner Seele als Vorstellung dem entspricht. Das ist die Bedeutung. Die Bedeutung von des Wortes, weil Urquelle, oder bleiben wir mal bei Urquelle, Urquelle ist ja nur ein Schriftzug oder sowas. Was die wirkliche Bedeutung von Urquelle ist, ist, dass ich mir vorstelle, es gibt diese Quelle. Damit komme ich an die Sache ran. Und die Besonderheit von Wittgenstein ist jetzt, also so, das ist eine zweite Art, wie man hier von Psychologie reden könnte. Man könnte von Psychologie als von Vorstellungsvermögen und einer philosophischen Betrachtung des Vorstellungsvermögens reden, wobei das ein langer Prozess, natürlich eine lange Frage ist, wie unterscheidet sich die philosophische Rede von Vorstellungen von der psychologischen Rede von Vorstellungen. Kann mich auch nicht einlassen drauf. Aber so könnte man Psychologie auch meinen. Und nun ist, das ist der zweite Punkt, warum es irreführend ist, von Psychologie zu reden, nun ist es zwar richtig, es ist ganz richtig, oberflächlich gesagt, dass der Wittgenstein nach dem Traktatus psychologische Terme, psychologische Umstände mit hereinnimmt in die Erklärung davon, wie wir mit Sätzen umgehen. Das ist sozusagen die Pointe von dem, was da steht. Sätze werden verstanden und gebraucht. Es macht plötzlich einen Unterschied, ob ich diese und jenen Zustand habe. Das kommt im Traktatus nicht vor. Es sind Verstehenszustände, sind zugelassen. Also er kommt da sozusagen in den Bereich des Psychischen hinein. Aber, und das ist eben mindestens so wichtig und für seine Besonderheit nicht nur mindestens so wichtig, sondern das Wichtigste überhaupt, dass er in dem Moment, in dem er sich einlässt auf diese Art von psychischen Zuständen, in einem Dauerkampf gegen die genannten überlieferten Aussagen darüber sich befindet, worin Bedeutung besteht. Eine ständige Auseinandersetzung dagegen und damit, dass Leute sagen, was es heißt, einen Satz zu verstehen, ist einen inneren Zustand zu haben. Also dieses Muster von, jemand sagt mir was und ich sage, aha, ich habe es verstanden. Ich habe darüber schon lange geredet in dieser Lehrveranstaltung, nicht? Dass das Verstehen darin läge, dass ich einen bestimmten Zustand habe. Und die Schwierigkeit, die man hier sehen muss, ist, dass er eben einerseits den Mentalismus, ist ein Fachausdruck, nicht? Diese Vorgänge im in der psychologischen Sphäre hineinnimmt, aber nur um ständig dagegen zu steuern und zu sagen, na, so ist es doch nicht ganz. Also nur um Sie daran zu erinnern, nicht? Man will sagen, alles das, was unter 3 dann kommt, aber man kann fragen, ist denn das Verständnis nicht etwas anderes als der Ausdruck des Verständnisses? Ist es nicht so, dass der Ausdruck des Verständnisses eben ein unvollkommener Ausdruck ist, dass der Ausdruck etwas auslässt und dass das Besondere des Verständnisses nicht in dem Urquell, nicht in der Urquelle liegt, nicht in dem, was da steht, sondern dass ich den Ausdruck verstehe, ist doch etwas, was mit mir passieren muss. Und das sieht man daran, dass ich, wenn ich jemanden sage, bitte bring mir einen Becher Urquelle, dass ich nur dann, das ist sozusagen jetzt ein schönes Beispiel, ich sage einer Person, bitte bring mir einen Becher Urquelle, und nach diesem Terminus hier, nach diesem Satz hier, sage ich, er hat verstanden, was ich gesagt habe, wenn er den Becher Urquelle bringt, und das kann nur geschehen, wenn er Urquelle intern, innerlich verstanden hat als den Namen eines Mineralwassers. Nicht? Er kann auf diesen Satz nicht richtig reagieren, wenn er nicht den Satz verstanden hat. Er muss den Satz verstehen, um Er kann auf diesen Satz nur richtig reagieren, wenn er den Satz verstanden hat. Worin besteht das richtig reagieren? Man möchte das beides sagen, indem er mir den Becher bringt, ja, oder aber sagt, na, geh hol ihn dir selbst, ja, dasselbe sozusagen ist im selben Spektrum drinnen. Und um mir den Becher zu bringen oder zu sagen, geh hol ihn dir selber, muss er das nicht nur machen können, sondern er muss mit dem Satz auch was anfangen. Er braucht einen inneren Zustand, der diesem Satz entspricht, ja. Und der gesamte Diskussionsprozess beim Wittgenstein, also ab dem Big TypeScript und so, besteht jetzt darin, zu sagen, wie verteilen sich diese Faktoren? Was ist, wenn ich sage, der Satz, bitte bring mir einen Becher Urquell, wird verstanden dadurch, dass er ausgeführt wird oder dass man weiß, was passiert, wenn man ihn ausführt. Und das geht wiederum nur, wenn man eine Person ist, die zu diesem Satz eine Einstellung hat. Wo liegen jetzt die Schwergewichte? Wo liegt das Wichtige? Wo ist das Verstehen beheimatet sozusagen? So, gibt es einen Ursprung des Verstehens? Ist der Ursprung des Verstehens mein Innenverständnis? Oder ist der Ursprung des Verstehens eine Praxis, eine Sache, die ich trainieren kann? Das ist ein Themen, das ist sozusagen das Themenspektrum, das beginnt, das Wittgenstein anreißt, eben nach dem Traktatus in dem Zusammenhang. Und ja, um das jetzt nur abzuschließen, und das Wichtige an der Stelle, wie ich es bei meinem Beispiel auch schon gesagt habe, ist, dass Wittgensteins Einstieg in die Beantwortung dieser Fragen immer über eine Diskurssituation geht. Und das ist wichtig, zum Beispiel im Rahmen des Kopftuchs, das war meine Absicht an dieser Stelle. Es ist nicht so, dass das Tragen eines Kopftuchs das Zeichen für eine Bedeutung ist, Strich drunter, und dann können wir etwas daraus schließen. Sondern wir müssen, um eine Antwort auf die Frage, was bedeutet dieses Kopftuch, zu gewinnen, müssen wir uns auf einen Dialogprozess einlassen. Und dann kommt herauskommen, da kommt natürlich sofort heraus, da kommt eine Erklärung heraus, das bedeutet, das. Nicht? Und in dem Moment, in dem gesagt wird, ich erkläre dir, was dieses Zeichen ist, bin ich in einem Zusammenhang von Sätzen, die argumentativen Charakter haben, also assertorischen, argumentativen Charakter haben, aber in jedem Fall in einem Diskussionsprozess. Und dieser Diskussionsprozess ist etwas Komplexeres und ist etwas anders gelagertes, als zu sagen, sozusagen Kopftuch heißt Grundgesetz so und so, nicht? Das
so genau stellen, dass ich sie so stellen kann, dass sie wirklich so sind, wie ich sie meine. Ja, natürlich fehlt mir sehr dazu, aber ich versuche es zu sagen. Ich wollte nicht sagen, dass Wittgenstein von der Logik weggeht und sozusagen wie hingeht, man sich von der Logik als einzige Methode distanziert und pluraler denkt.
Na, das wird menschlicher,
oder? Ja. Aber wir haben gesagt, wir kämpfen gegen Verhexungen. Und jemanden zu erklären, was Urquelle ist, ist sehr einfach. Ja? Aber jemanden zu erklären, was heißt in allen Menschen lieben, ja? Ist sehr schwierig im Vergleich dazu. Und die Probleme, die wir haben, sind nicht die Probleme bei der Urquelle und beim Fenster und bei der Tür. Das sind sehr einfache Beispiele. Sondern bei vielen komplexeren Strukturen, die gar nicht so ausgehen.
Das Halstuch, ist das jetzt einfach oder komplex?
Ist komplex.
Das würde ich nicht sagen.
Es geht nämlich auch gar nicht um die Lösung, dass dann irgendwas aus einem Satz rauskommt, das bedeutet jetzt Kopftuch, sondern das ist ja ein Prozess und der muss ja nicht zu Ende gehen.
Nein, stimmt, das stimmt. Also, warum ich gefragt habe mit dem Kopftuch, ist das einfach oder komplex, würde ich sagen, es kommt doch drauf an, ja. Also sein Beispiel ist Wegweiser, ja? Pfeil. Punkt 3 operiert er dann mit Pfeilen. Ja? Er sagt, das ist sozusagen neutraler als das Kopftuch. Ich habe einen Pfeil, und einen Wegweiser. Und der Wegweiser sagt mir, dort geht es nach Rom. Wie sagt mir der Wegweiser das? Wegweiser ist an dieser Stelle etwas Verstehbares, was den Charakter von, also Wegweiser hat den, das ist eben einfach was anderes als, da steht ein Baum oder da liegt ein Stein oder da hat jemand seinen Computer vergessen. Ja? Darüber habe ich auch schon mehrfach geredet. Der Einstieg in die Probleme, die es im Big TypeScript gibt, ist, dass wir in der Welt Zeichen wahrnehmen, dass wir auf Verstehbares treffen, also von der Art, dass wir uns fragen können, was heißt das? Oder nicht die Fragen, das zu sagen, wir können uns fragen, was heißt das, ist schon ein Schritt zu viel, weil in dem Moment, in dem wir uns fragen, was heißt das, haben wir schon etwas getan, was da jetzt nicht gesagt worden ist, nämlich wir haben das als etwas aufgefasst, was etwas heißen kann. Es ist bedeutsam, es hat den Charakter davon, dass es verstanden werden kann in einem bestimmten Zeichensinn. Und das heißt, es hat den Charakter davon, dass es eben auch erklärt werden kann, im Unterschied dazu, erklärt ja in einem eigenen Sinn. Das ist es noch eine längere Geschichte. Und etwas, was erklärt werden kann, und da würde ich sagen, gilt der Unterschied zwischen einfach und komplex nicht so sehr, denn es ist für einen Wittgenstein die Frage, wie kann ein Wegweiser dir die Richtung nach Rom zeigen, im Prinzip genauso schwierig wie die Frage, wie kann ein Kopftuch dir religiöse Überzeugung zeigen. Ich kann auch mit einem Kreuz operieren, nicht? Wie, ich trage hier ein Kreuz, was bedeutet das? Das bedeutet, ich glaube an die Auferstehung der Toten. Ja? Das ist wieder sehr kompliziert. Aber meine Antwort wäre, das ist eigentlich nur eine Komplikation. Die Komplikation, die es da zweifellos gibt, ist eine Komplikation in dem, was da impliziert wird in den Argumentationsprozessen. Ich muss um vieles mehr erklären. Ich muss unter Umständen, muss ich sagen, nicht? Am Katholikentag nicht. Ja? Am Katholikentag ist die Frage, warum trägst du da ein Kreuz, sehr leicht erklärt. Und hat aber dieselbe Struktur, woanders muss ich viel länger damit erklären. Und die Komplikation, die der Wittgenstein sieht, ist nicht so sehr die Komplikation davon, dass manche Erklärungsprozesse unglaublich lang dauern, was sicherlich richtig ist, sondern dass ich auf die richtige Art und Weise in die Erklärungsprozesse reinkomme. Es gibt, um das beschreiben zu können, was Sätze sind, gibt es ein ganz bestimmtes Muster von Erklärungsprozessen. Und dieses Muster von Erklärungsprozessen, da ist ihm das Allerwichtigste einmal das, dass man überhaupt wahrnimmt, dass die Erklärung nicht darin bestehen kann, dass man sagt, das Kreuz bedeutet eben Religionszugehörigkeit. Was bedeutet das Kreuz? Religionszugehörigkeit oder Christentum oder sowas ähnliches. Das ist es nicht, sondern ich muss, um zu klären, was das Ding bedeutet, muss ich in einen solchen Prozess einsteigen. Und in dem Prozess darf ich mich nicht, das ist jetzt dem auch der Punkt, in diesem Prozess darf ich mich nicht nach den falschen Vorgaben richten. Die Verhexung der Sprache, die ich genannt habe, im Zusammenhang mit Erklärungsprozessen von Bedeutung besteht gerade darin, dass ich das Muster von Glästil nehme und das als einen, das sozusagen als das richtige Muster im Vorgang zur Erklärung dessen nehme, was ein Kopftuch heißt. Also als ob das Tragen des Kopftuchs oder das Tragen des Kreuzes sich zu dem, was das bedeutet, so verhalten würde, wie der Name Glästil zu Glästil. Das ist die Verhexung. Das ist die Verhexung der Philosophie durch bestimmte sprachliche Vorgaben. Und, ja?
Ganz kurz, die Verhexung mit dem Denken, nämlich mit dem Denken, dass wir in Analogien denken und über diese Analogien nicht hinauskommen können. Wir können nur versuchen, im Denken zu berücksichtigen, dass wir in Analogien denken.
Wir können, das ist richtig, diese Verhexung liegt in der Tatsache, dass wir in unserer Sprache immer auch Wittgenstein würde sagen, grammatischer Vorgaben bedienen, die quasi importiert sein können. Ja? Also wir verfügen über bestimmte grammatische Kompetenzen, philosophische Grammatik in dem Sinn, dass wir eben sagen, wir wissen, wie die Grammatik des Namens funktioniert, wir wissen, wie die Grammatik zum Beispiel der Affirmation funktioniert oder sowas. Und diese einfachen grammatischen Muster nehmen wir und legen sie über kompliziertere Sachen. Also so ähnlich, wie man am Beginn des Lernens einer fremden Sprache zum Beispiel einfache Hauptworte und Zeitworte in einfache Sätze formulieren kann, und damit versucht man dann, sehr komplexe Sachen zu nehmen. Also ein schönes Beispiel für mich ist es immer die Migrantensprache, ne? Wobei ich genauso ein Migrant bin in dem Moment, in dem ich in Spanien bin. Ich bediene mich lauter Infinitive. Weil ich nicht die grammatische Raffinesse der Modulierung eines Verbums ausgerichtet auf die Personen, die Zeiten, die Gegenstandsausdrücke habe. Ich habe einfach nur diese platte grammatische Neutralform, und mit dieser platten grammatischen Neutralform versuche ich mich verständlich zu machen und komme natürlich nicht sehr weit. Ja. Komme in die Struktur dessen, was da logisch passiert und was da eigentlich abgeht, komme ich nicht sehr weit. Ich kann wahrscheinlich keinen wissenschaftlichen Artikel schreiben mit lauter Infinitiven. Nicht? Aber ich kann mich doch an vielen Stellen überraschend gut verständlich machen. Ja. Und die Tatsache, dass wir das können, dass wir diese Form von Banalgrammatik, also sozusagen Schrumpfgrammatik oder sowas, dass wir die durchaus verwenden können, um mit anderen Leuten zu sprechen, das ist die Bemerkung von Wittgenstein. Und an der Stelle, glaube ich, stimmen wir ganz überein, weil der Wittgenstein sagt jetzt, der Wittgenstein verleugnet nicht, dass wir uns mit Banalgrammatik verständigen können. Er sagt nur, da können einigermaßen unangenehme Missverständnisse stattfinden, wenn man das nicht weiß. Wenn man glaubt, man hat da was Sachgerechteres gesagt, als man in Wirklichkeit gesagt hat. Man verwendet in Wirklichkeit sehr, sehr simple Formen und glaubt, dass man mit diesen simplen Formen auf was Kompliziertes kommen kann. Ne?
Ja? Aber genau die Punkte, die ich hin wollte, ja, früher schon. Wir haben gesagt, die Grammatik der Menschen im Allgemeinen sozusagen wäre die gewesen, dass sie in Analogien denken. Und diese Analogie natürlich in neuen Situationen, die nicht in importierten Grammatiken von immer schon entsprechen, dass sie dann zu Fehlschlüssen neigen. Jetzt wäre aber mein Anspruch, es gibt aber nicht nur diese Grammatik, sondern auch die Grammatik des einzelnen Subjekts, nämlich dass es so spricht, wie es seiner Psychologie entspricht. Einer, der das und das erlebt hat, nur so und so sprechen
das
kann, dass einer das und das erlebt hat, nur das und das verstehen kann. Dass man das Buch vielleicht nicht lesen kann, wenn er
das anderen ist. Das ist ein weiter. Das ist natürlich genau etwas, wozu man dann psychologischen Zugang finden könnte. Und das Problem, das sich für den Wittgenstein an der Stelle stellt, ist, wie sehr kann man aus philosophischer oder auch allgemein aus sozusagen aus gesellschaftlicher Sicht in die Einzelpsychologie hinein. Das ist eine Sache, die ich noch nicht erwähnt habe, aber es ist ganz richtig, dass das hier wichtig ist. Inwiefern kann, wenn ich schon von inneren Zuständen rede, dieser innere Zustand thematisiert werden als ein Kriterium für innere Zustände, die anderen haben. Wie weit komme ich aus mir heraus? Wie weit hat es einen Sinn zu sagen, dass was in mir und nur in mir vorgeht, wenn ich ein Zeichen als bedeutsam behandle, das gehört mir und das kann ich nicht anders als in mir fundiert sein lassen. Und wie die anderen darauf reagieren, das kann ich zunächst einmal nicht sehen. Das ist genau auch eines von den Problemen, in die der Wittgenstein sich reinlässt, wenn er diesen Weg in die Zuständigkeit geht. Ich will vorher noch, soweit bin ich nicht gekommen, Sie nur schnell darauf hinweisen, ich habe, hier ist der Netzkontakt unterbrochen, das musste ja sein. Schauen Sie sich's mal an, ich müsste mich da jetzt nochmal neu einloggen. Die Sachen sind so aufgeteilt, dass ich Überschriften habe, die meine Kapitelüberschriften sind. Dann kommt der Wittgenstein-Text und dann kommen einige Bemerkungen jeweils am Ende jedes Unterabteils, jeder Unterabteilung, die sich mit dem decken, was ich Ihnen jetzt hier vorgesprochen habe.
Aber geht nicht gerade Wittgenstein mit dieser Aufforderung zum Dialog genau auf dieses Problem ein, dass eben jeder seine eigene Wirklichkeit hat? Geht er nicht mit dieser Aufforderung genau auf das ein?
Also, dass jeder seine eigene Wirklichkeit hat, das ist schon ein akuter Kandidat für Sprachverwirrung. Ne? Weil er sagen würde, man will das natürlich sagen, man sagt das ganz genau, jeder hat seine eigene Wirklichkeit. Wittgenstein würde an dieser Stelle als erstes einmal sagen, naja, was verstehst du unter Wirklichkeit? Wenn Wirklichkeit etwas ist, was nur gibt, weil wir es alle miteinander haben, dann kann niemand es nur für seine eigene haben. Nicht? Da muss man dann klären.
Nein, ich meine eher diese Auffassung, aber dass jeder diese Auffassung hat. Und ich glaube, da ist diese Auffassung wirklich sehr modern. Oder sie ist nicht modern, sondern wird aber zu wenig praktiziert, dass man sich eigentlich eher auf einen Dialog ein.
Das meine ich, ja.
Sprache.
Du kannst nicht wirklich allein. Sprache ist nicht von der Art, dass man eines Solitärspiels. Ne? So wäre es eine Kurzfassung. Tarockieren kann man nicht alleine. Man kann Patience legen, kann man alleine. Patience legen ist ein Spiel, das man alleine machen kann. Wittgenstein würde sagen, Sprache ist nicht eine Art von Spiel, die man alleine spielen kann. Und Gebrauch in dem Sinn ist etwas, wo ich andere Leute brauche, damit es das wird, was es sein soll. Gut.